Ja, 20 Tage ist die Aktion schon alt, ist unsere Themenreihe schon in Gang. Und 20 Tage, da ging es um das Thema Beten eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch schon mit den Hufen scharren und so denken, ja, wann geht es denn eigentlich los? Wann kommen wir dann eigentlich zum Thema über den Glauben reden? Das soll heute losgehen, es ist die zweite Hälfte. Als Gemeinde haben wir für Menschen gebetet. Wir haben an Menschen gedacht, die das noch nicht haben, was Gott uns an irgendeinem Punkt unserer persönlichen Geschichte uns geschenkt hat. Nämlich eine Hoffnung, die weit über das hinausweist, was die Welt uns bieten kann. Unser größter Wunsch ist, dass sie das auch erleben, was wir erlebt haben. Allein der Gedanke, jemand zu sein, der nur beschränkt ist auf die paar Jahre, die es hier so gibt auf der Welt, das jagt uns einen Grusel über den Rücken. Also das können wir uns beim besten Wollen nicht mehr vorstellen. Ich war am Donnerstag bei einer Beerdigung. Da wurde ein Mann beerdigt, der war genauso alt wie ich. 48 Jahre. Seine Witwe und seine zwei Jungs saßen in der ersten Reihe. Er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr da, er ist für immer weg. Noch nicht einmal mehr ein Gruß, eine Karte oder ein Anruf wird die Familie von ihm erreichen. Unwiederbringlich. Und das soll alles gewesen sein? Das wäre schrecklich. Wie gut, dass bei der Trauerfeier das Evangelium gesagt worden ist. Wie gut, dass da so Hoffnung aufgeleuchtet ist für alle, ich glaube es waren bestimmt 200, 250 Menschen, die anwesend waren hier aus unserer Stadt. Als Christen leben wir mit einer Hoffnung, dass unser Sterben erst der Anfang sein wird, dass es dann erst richtig losgehen wird, weil Jesus für uns in die Tiefen des Todes hineingegangen ist und den Tod besiegt hat. Ostern feiern wir seine Auferstehung. Jeder, der ihn in sein Leben aufnimmt, der hat das ewige Leben. Der hat Hoffnung. Und das wünschen wir jedem. Und darum diese Themenreihe. Manche sind offen dafür. Wir haben ein paar ganz tolle Zeugnisse gerade eben gehört, andere auch wiederum nicht. Da haben wir nichts gehört heute, aber es ist dennoch so. Aber egal, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir beten. Und dieses Beten, das wirkt auf andere, auf Menschen, an die wir denken. Das wirkt aber auch immer wieder zurück auf uns. Es macht etwas mit uns. Wir sind im Lauf dieser 20 Tage hoffentlich an einen Punkt gekommen, da spüren wir, beten reicht nicht. Das ist nicht genug. Wir müssen auch was weitersagen, was uns Hoffnung gegeben hat. Das müssen wir weitergeben. Wir müssen den Mund auch einmal aufmachen, nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Menschen. Jesus, er nützte den letzten Tag, den er mit seinen Jüngern hatte, um mit ihnen über das Weitersagen zu reden. Ausgerechnet dieses Thema. Hätte er irgendein Thema nehmen können, es gibt viele wichtige Themen. Er nahm dieses Thema. Reden über den Glauben. Er sagte zu ihnen vor dem Abschied, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das war etwas ganz Neues. Das war eine neue Information für die 11, die da versammelt waren und die anderen, die noch dabei waren. Jesus hatte mit ihnen in einer Beziehung zusammengelebt, ein paar Jahre lang. Und das war so eine, kann man vielleicht sagen, Lehrer-Schüler-Beziehung. Er war der Lehrer, sie waren die Schüler. Sie haben von ihm gelernt. Es war eine Art Lebensschule. Er hat ihnen beigebracht, wie ein Leben aussieht, an dem Gott Gefallen findet. Und sie waren die Schüler. Die Apostel waren Schüler Jesu. Und jetzt, an diesem ganz speziellen Punkt, wo er sich von ihnen verabschiedet, sagt er zu ihnen, ihr werdet außerdem noch etwas anderes sein, nämlich meine Zeugen. Sie wurden nach Himmelfahrt außerdem Zeugen Jesu. Ihr habt also unschwer erkannt, dass sich dahinter zwei Bestimmungen der Gemeinde auch verbergen, die wir auch bei uns so uns auf die Fahnen geschrieben haben, nicht weil wir da Fans von wären, sondern weil wir wissen, das gehört zum Plan Gottes für unser Leben. Jesus ähnlicher werden, von ihm lernen und seine Zeugen sein. Nebenbei, ja, das gilt für alle Christen bis heute, was Jesus den Elfen da gesagt hat. Sie sind seine Schüler. Sie werden ihm immer ähnlicher, dadurch, dass sie das tun, was er sie gelehrt hat damals. Sie sind seine Zeugen. Das gilt auch für uns heute. Das ist ja klar, denn die Bemerkung bis an die Enden der Erde kann sich unmöglich auf die Elf bezogen haben. Denn die haben es nicht geschafft. Die haben nur so ein kleines Binnenmeer erreichen können im Lauf ihres Lebens. Das nennt sich Mittelmeer. Und wenn man mal so den Globus sich anschaut, dann sieht man, was für ein kleiner Ausschnitt der ganzen Erde das ist. Also ist das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, noch Zukunftsmusik. Sie werden erst im Ansatz in ihrer Generation das erleben, was sich durch die Kirchengeschichte fortgesetzt hat und was noch nicht einmal heute, 2000 Jahre später, richtig erreicht worden ist. Denn ein Viertel der Erde ist nach wie vor für das Evangelium unzugänglich. Ein Viertel. Das ist eine ganze Menge. Was ist ein Zeuge? Ich finde es sehr sprechend, dass Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr werdet meine Propagandisten sein oder ihr werdet meine Verkäufer sein oder ihr werdet meine Fans sein. Er sagt, ihr seid meine Zeugen. Das bedeutet, wir müssen uns sehr genau darüber im Klaren sein, was heißt das eigentlich, wenn Jesus das sagt. Ihr seid meine Zeugen. Was ist ein Zeuge? Das Wort Zeuge heißt im Griechischen Martys. Martys, das klingt nicht nur wie Martha, das klingt auch wie Märtyrer. Unser Wort Märtyrer ist davon abgeleitet. Ein Zeuge ist aber zunächst einmal jemand, der etwas selber erlebt hat. Das ist ein Zeuge. Ich habe etwas gesehen oder etwas unmittelbar gehört. Ich habe etwas erlebt und ich mache eine Aussage davon. Ein Zeuge bezeugt in diesem Sinn, eben wie Jesus das gemeint hat, dass Jesus der Heilmacher seines Lebens ist. Denn das hat er erfahren. Davon haben wir gesungen. Vorhin in einigen Liedern. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und er ist für uns gestorben. Er ist begraben worden und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Das ist die gute Nachricht. Das Evangelium, die Basisbotschaft der Christen. Das ist der Inhalt des Zeugnisses. Einige haben den Aposteln geglaubt. Die Apostelgeschichte in der Bibel berichtet ja davon. Und überall entstanden Gemeinden, so im östlichen Mittelmeerbereich. Aber gleichzeitig sind sie auch verfolgt worden. Es ist bewegend zu lesen, wie ein Apostel namens Paulus von Stadt zu Stadt eigentlich gejagt wurde. Ein elender Mensch, der so kurz vorm Umkommen war an vielen Stellen und trotzdem ein Siegeszug, ein Siegeszug fürs Evangelium, ein Siegeszug für Jesus. 11 der 12 Apostel kamen gewaltsam ums Leben. Sie wurden Märtyrer weil sie ihr Zeugnis mit ihrem Blut bezahlt haben. Sie waren Blutzeugen, das ist das Wort Märtyrer. Und dadurch, dass sie ihr Blut gegeben haben dafür, haben sie ihrem Zeugnis ein ganz besonderes Gewicht geben können. Diese Verfolgung war notwendig, so beschreibt es die Offenbarung in dem letzten Buch der Bibel. Das Leiden für Jesus ist notwendig, es ist nicht vergebens. Dass man heute dazu übergegangen ist, in den Medien weitgehend Selbstmordattentäter als Märtyrer zu bezeichnen, ist eine ganz, ganz schlimme Verzerrung. Märtyrer haben nie Menschen mit sich in den Tod gerissen. Sie sind selber in den Tod gegangen. Wir in Deutschland sind eigentlich beneidenswert. Wir gehören zu den etwa 75% der Christen, die es gibt auf der Welt, die für ihren Glauben nicht verfolgt werden. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Vorrecht, wenn man das mal so global sieht. Selbst wenn wir manchmal belächelt werden oder wenn man uns nicht glaubt, dann ist das Zeugnis für Jesus doch etwas, das unserem Leben Gewicht gibt. Und von Verfolgung kann man nicht sprechen. In dem 40-Tage-Heft steht der Satz, es geht beim Zeugnisgeben einfach darum, Beweise zu bringen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es ist auf der Seite, vierte Woche, zweiter Tag, schaut da mal nach, ich glaube, zweite Seite davon. Das ist natürlich sehr, sehr missverständlich. Denn wie kann man den Glauben, die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit des Evangeliums beweisen im strengen juristischen Sinn? Das geht nicht. Wir werden keinen mathematischen Beweis bringen können, aber wir können einen sachdienlichen Hinweis liefern, dass er lebt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er der Herr ist und der Heilmacher des Lebens. Das ist das, was wir geben können. Wir haben ihn ja erlebt, den wir bezeugen. Er ist aus unserem Leben nicht wegzudiskutieren. Der bekannte Essener Pfarrer Wilhelm Busch berichtete einmal, wie ein Atheist einen ehemaligen Alkoholiker fertig machen wollte. Sie wollen mir wohl nicht beweisen, dass Ihr Herr Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Worauf der antwortete, das nicht, aber ich würde Sie gern zu mir nach Hause einladen und Ihnen zeigen, wie mein Herr Jesus Bier in Möbel verwandelt hat. Ein Herr, der Bier in Möbel verwandeln kann. Ein sehr persönliches Zeugnis und nicht wegzudiskutieren. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ändert sich ja nicht nur irgendetwas hier oben im Köpfchen. Dann ändert sich nicht einfach nur die bisherige Meinung über ihn. Unsere Meinung wechseln wir ja immer schneller in der heutigen Zeit, auch im Politischen. Und das war's dann. Da passiert eine Veränderung bis in die Persönlichkeit. Glaube ist mehr als ein Standpunkt. Wo ein Mensch Vertrauen fasst zu Jesus, da zieht er mit seinem Geist in diesen Menschen ein, wie in eine Wohnung. Er wohnt in ihm. Und er fängt an, nach und nach die Herrschaft in diesem Leben zu übernehmen. Ich bin zwar nicht dabei gewesen, als Jesus auferstanden ist, vor 2000 Jahren. Aber ich habe an einem bestimmten Punkt in meinem Leben, ich könnte es auf Monat und Jahr genau sagen, Juli 1977 war es, eine Kraft an mir erlebt, die hat mich nicht nur selber überzeugt, sondern die hat mich auch selber zu einem Zeugen gemacht. Eine Kraft, die stärker ist als alles, was ich bisher und nachher in meinem Leben erlebt habe. Darauf bilde ich mir nichts ein. Ich habe nichts, was mir nicht geschenkt worden ist. Gar nichts. Und es gibt viel an mir, was ich lieber nicht so an die ganz große Glocke hängen würde. Da schäme ich mich für. Aber was es Gutes an mir gibt, ist ein Ergebnis davon, dass Jesus in mir lebt. Und dass seine Liebe durch mich durchfließt. Wir haben ja oftmals so Bremsen in uns drin, die uns abhalten davon, weiter zu erzählen, was uns Hoffnung gibt in unserem Leben. Minderwertigkeitsgefühle. Was sollen meine Worte schon großartig bewegen? Oh, wenn wir nichts anderes als Handelsvertreter wären, dann wären wir wenig beneidenswerte Geschöpfe. Bemitleidenswerte Geschöpfe. Gar nichts würde sich bewegen, wenn Jesus seinen Jüngern einfach nur sagen würde, ah, jetzt seid ihr mal meine Zeugen, jetzt also Programmpunkt 2, nicht nur Schüler sein, auch Zeugen sein und das war's. Aber etwas ganz, ganz Wichtiges tut Jesus noch dazu. In Johannes 15, Vers 26 bis 27 sagt er ihnen etwas Wichtiges voraus, was sich dann Pfingsten erfüllt hat an ihnen. Er sagt, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Hier ist von zwei Zeugen die Rede auf einmal. Der Heilige Geist und ihr. Und die kommen nicht nacheinander, die beiden Zeugen, sondern die sind gleichzeitig am Wirken. Wir sind Zeugen. Wenn wir Zeugnis ablegen, dann kommt der Beistand, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist dazu und multipliziert das, was wir zu sagen haben, mit 1000. Ganz wesentlich. Was wir nur sagen, ist vielleicht nicht viel. Aber der Heilige Geist multipliziert, was wir zu sagen hat, mit 1000. Der Zeuge muss sich nur an die Wahrheit halten, das ist alles. Sache des Anwalts ist es dann, die Wahrheit, der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen. Anwalt ist der Heilige Geist. Wir sind nur Zeugen. Denken wir an Gericht. Was tut ein Zeuge? Der sagt, macht eine Aussage. Aber dafür sorgen, dass das Urteil dann auch richtig ausfällt, das ist nicht seine Sache. In dieselbe Richtung geht, was Jesus bei seinem Abschied sagte. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das unterstreicht es im Grunde genommen nur. Wir spüren diese Kraft notwendigerweise nicht, wenn wir dann im Gespräch sind mit dem einen oder anderen. Aber die, die zum Glauben kommen, die spüren sie. Und darauf kommt es letztlich an. Wir tun in diesen Wochen etwas sehr Ungewohntes. Wir lesen nicht nur in der Bibel, das tun wir vielleicht schon sehr lange, viele Jahrzehnte. Wir lernen auch bestimmte Worte auswendig. Viele von uns tun das. Und ich möchte auch darum bitten, ich kann es auch nur empfehlen. Ein Wort sind drei Verse aus dem Matthäusevangelium, sehr wichtige Verse, die als Missionsauftrag in die Geschichte eingegangen sind. Also viele von euch werden sie eh schon auswendig kennen, aber ich habe sie trotzdem für den Fall, dass vielleicht noch ein oder zwei da sein könnten, die es noch nicht kennen, hier nochmal an die Wand geworfen. Matthäus 28, 18 bis 20. Ulrike hat ja auch schon einen Teil davon vorgelesen. Jesus sagt, unmittelbar vor seiner Himmelfahrt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, jetzt kommt das, was vorhin vorgelesen worden ist, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und ich möchte einen besonderen Fokus legen, einen besonderen Schwerpunkt auf den ersten Satz. Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Denken wir an Macht? Da denken wir vielleicht an die Flugverbotszone in Libyen wieder. So Länder mobil machen und ihre Flugzeuge und Flugzeugträger hinschicken. Was für eine Macht! da muss der Diktator kuschen, da müssen die Panzer sich zurückziehen. Und da sagt Jesus hier, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und wir begreifen, das ist nur ein Schatten von dem, was Jesus hier von sich sagt. Er übt diese Macht aus, nicht durch Flugzeugträger oder Bomben, sondern durch seinen Geist. Er hat die Lufthoheit und kann des Feindes befestigte Schlösser überwinden, wie es in einem alten Kirchenlied heißt, das wir gleich miteinander singen werden. Und wir beten im Vater unser, Christen beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Himmel und Erde tauchen da wieder auf. Im Gebet geben wir Jesus Zugang überall dahin, wo Not und Bedürftigkeit herrschen. Auch Glaubens- und Hoffnungslosigkeit. Wir rufen und er kommt. Wer kommt? Er, der von sich gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Kein anderer. Kein Gebet ist darum verschwendet. Und dann kommt der eigentliche Missionsauftrag, den wir immer so sehr betonen, geht hinaus in alle Welt und tauft alle und so weiter. Ihr kennt das. Den betonen wir, weil er den Handlungsauftrag erhält. Da wissen wir, aha, das haben wir zu tun. Das geht irgendwie schneller bei uns rein. Der Schluss hat es dann noch einmal in sich, wo Jesus sagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Satz sehr oft defensiv hören. Oh, ist so viel Not in meinem Leben, so viel Angriffe, so viel Gefährdungen auch. Wie gut zu wissen, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir aber diesen Satz in den Zusammenhang stellen, in den er gesprochen ist, geht hinaus in alle Welt, dann verstehen wir, das ist eigentlich offensiv gemeint. Wir gehen hinaus in alle Welt, lassen uns auf ein Abenteuer ein und erleben während dieses Abenteuers, dass er, der uns geschickt hat, bei uns ist und uns beschützt. Und nicht nur uns beschützt, sondern eben auch dem, was wir sagen, die nötige Durchschlagskraft geben. Das ist eine große Verheißung. Das heißt, nicht nur wenn wir beten, geben wir Jesus dahin Zugang, wo Not und Bedürftigkeit herrschen, sondern auch wenn wir Zeugnis geben, dann geben wir ihm Zugang dahin, wo Not und Bedürftigkeit und Glaubenslosigkeit herrscht. Wir können unsere Glaubensgeschichte erzählen, wie da so diese Veränderung sich ereignet hat bei uns. Und da geben wir Jesus Zugang, wo Unglaube ist. Das führt dazu, das wird immer wieder dazu führen, dass etwas geschieht. Nicht nur, dass unsere Worte irgendwo ins Ohr reingehen, sondern dass die Menschen erleben, da klopft jemand bei mir an. Nicht ein Mensch, also ein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern der von dem, der mir da erzählt, Jesus Christus selber, er klopft an. Er klopft anders an als Menschen, er klopft direkt am Herzen an. Vielleicht muss Jesus das öfter tun in einem Leben. Wahrscheinlich ist es so. Luca hat ja auch nicht gleich davon erzählt, dass also der, mit dem er gesprochen hat, auf die Knie gegangen ist und Jesus in sein Leben eingelassen hat. Aber es war ein ganz wichtiger Schritt, der sich da ereignet hat. Auch für das Zeugnis gilt das, was für das Gebet stimmt. Kein Zeugnis ist verschwendet. Nur eben nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 können wir ohne den Heiligen Geist gar keine richtigen Zeugen sein. Also wenn ich von Zeugnis hier rede, meine ich immer, der Heilige Geist ist dabei. Der musste erst kommen. Es wird oft gesagt, dass die ersten Jünger sich verschanzt haben in ihrem Haus in Jerusalem, weil sie Angst hatten. Die haben sich verbarrikadiert und haben gezittert. Und dann ist Pfingsten gekommen und auf einmal sind sie mutig auf die Straße gegangen. Nur, wenn man den Bericht liest in der Apostelgeschichte, liest man davon eigentlich gar nichts. Die Apostelgeschichte berichtet das nicht. Sie berichtet anstattdessen, wie die Apostel die 10-tägige Wartezeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten zum Beten nutzten. Die haben gebetet, nicht gezittert. Jesus hat ihnen nämlich den Heiligen Geist verheißen und sie haben um sein Kommen gebetet. Sie haben nur das gemacht, was Jesus ihnen sowieso gesagt hat. Wir können auch um den Heiligen Geist bitten. Manchmal wird so gesagt, ja, um den Heiligen Geist kann man bitten, wenn man Christ wird, wenn man gläubig wird oder so. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können täglich um den Heiligen Geist bitten. Wir brauchen dieses Gebet sehr, sehr dringend auch, wenn wir daran denken, was unser Auftrag ist. Wir können, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Und Jesus gibt uns eine wunderbare Verheißung dazu. In Lukas 11, Vers 13 steht, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Du Kind Gottes, du darfst deinen Vater um den Heiligen Geist bitten. Und er wird dieses Gebet erhören. Und dieser Geist, der wird dein Zeugnis multiplizieren um tausend. Wir beten für 2x5 Menschen. Es sind ganz unterschiedliche Nöte, für die wir beten können. Manchmal weiß ich auch nicht so ganz genau, wie ich beten soll. Aber ich bin sehr dankbar für den Hinweis, den ich hier finde im Lukas-Evangelium. Beten wir doch auch um den Heiligen Geist, damit nicht nur wir den Mund auftun, sondern Gott noch ganz anders zu den Menschen spricht. Die Wirkung, die Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 verheißt, ist stark. Was verheißt er? Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem. Das sagt er diesen Fischern und Handwerkern, diesen ungelehrten Leuten. Und in Jerusalem sind die ganzen theologischen Profis, die von Jesus nicht nur nichts wissen wollen, sondern die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Ihr werdet meine Zeugen selbst dort sein. In Jerusalem. Und nicht nur da. Euer Zeugnis wird Kreise ziehen. Es wird Judäa und Samaria erfassen. Galiläa, das ist so selbstverständlich, dass er das hier gar nicht groß erwähnt. Da kommen die ja alle her. Da sind sie ja sowieso, da haben sie Heimspiel. Und drittens, bis an die Enden der Welt. Selbst zu Völkern, die er noch gar nicht mit Namen kennt. Rom und darüber hinaus ist im Horizont. Wer weiß, welche Auswirkungen unser Zeugnis noch haben wird, haben wir doch den Mut anzufangen. Amen.